Natürlich ist man davon ausgegangen, von Seiten der Schmuggler, dass die so gut wie nie schießen. Ja, also deswegen, man hat sich vor denen nicht wirklich gefürchtet. Die waren zwar bewaffnet, aber es ging so die Sage, die dürfen gar nicht schießen. Ja, euch passiert eh nichts. Das Maximale, was euch passieren kann, ist, dass ihr mal einsitzt. Aber das stimmte eben nicht. Es hat tatsächlich diese tödlichen Zusammenstöße eben auch gegeben. Ja.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und in diesem Podcast erzählen ich und meine Kollegin Simona Pinwinkler die Geschichte von Orten in Salzburg, die eine dunkle Vergangenheit haben. In der letzten Folge nahm sie meine Kollegin Simona mit auf die Spuren der Tempelritter und ist zusammen mit Historikern der Frage nachgegangen, ob die Templer möglicherweise auch einmal in Salzburg waren. Diese Folge spielt viele hundert Jahre später und hat mit unseren deutschen Nachbarn zu tun. Genauer gesagt geht es darum, dass obwohl Deutschland an Österreich grenzt, es Waren gibt, die noch heute unterschiedliche Preise haben, sprich in Deutschland vielleicht billiger oder auch teurer sind. Das aktuellste Beispiel sind wohl die explodierenden Spritpreise. Die sind zwar in beiden Ländern gerade in einem Höhenflug, doch in Österreich deutlich unter jenen in Deutschland. Der Tanktourismus boomt, klar. Wer in Deutschland in der Nähe der Grenze wohnt, wird wohl kaum im eigenen Land tanken, sondern völlig legal nach Österreich fahren. In dieser Folge geht es um den illegalen Transport von Waren über die Grenze, den Schmuggel. Und zwar genauer gesagt um dessen Blütezeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden heimlich, aber im großen Stil Waren über die Grenze nach Deutschland gebracht. Die Männer und Frauen, viele davon aus Freilassing, Bayerisch Gmain und Großgmain, dazu später aber noch mehr, schmuggelten, meist in den Nachtstunden Waren, hauptsächlich Zigaretten und später Kaffee, über die Grenze. Obwohl Schmuggel natürlich auch damals schon ein Verbrechen war, reiht sich diese Folge nicht ganz in unsere Serie von Schattenorten ein, die bisher oft sehr dunkle, tödliche und kriegerische Kapitel aus Salzburgs Geschichte beleuchteten. Nichtsdestotrotz ist das ein Kapitel, auf das wir in dieser Folge näher eingehen wollen. Und eines kann ich Ihnen jetzt schon vorab verraten. Auch diese Geschichte kommt nicht ganz ohne Blutvergießen aus. Der südostbayerische, salzburgerische Grenzraum galt als schmuggelträchtigstes Gebiet im westdeutschen Raum in der Nachkriegszeit. Nach 1946 entstanden dort international agierende Schmuggelsyndikate, die vor allem Kaffee und Zigaretten über die Grenze von Österreich nach Deutschland brachten. Der Bad Reichenhaller Stadtarchivar Johannes Lang und der ehemalige Zollbeamte Albin Kühnel haben dazu geforscht und dafür vor allem mit ehemaligen Schmugglern und Zöllnern gesprochen. Was damals über den Schmuggel in Zeitungen berichtet wurde, zu welchen Gerichtsprozessen es kam und vor allem wie lukrativ das Schmuggelgeschäft für die einfachen Bürger, aber auch für die großen Schmugglerkönige waren, haben Lang und Kühnel in einem Buch zusammengefasst.
Es hat ja eine ganze Reihe von Leuten gegeben, die haben noch Angst gehabt, nach 50 Jahren, dass ihnen irgendwie was passiert, obwohl nach 10 Jahren Steuerhinterziehung verjährt ist. Auf der anderen Seite waren das natürlich alles sehr alte Herren, wie ich die interviewt habe, nicht?
Sagt der Bad Reichenhaller und ehemalige Zollbeamte Albin Kühnel, der damals für das Buch Interviews mit den ehemaligen Schmugglern und Zöllnern geführt hat.
Mit 10.000 Zigaretten, das waren also die gängigen Gebinde, die man von Österreich nach Deutschland gebracht hat, hat der Schmuggler 100 Mark bekommen. Das waren 2 Wochenlöhne, wenn er normal gearbeitet hätte. Und für einen Sack Kaffee, der in der Regel 50 Kilo gewogen hat, hat er 50 Mark bekommen. Das war ein Wochenlohn, nicht? Und damit haben die Leute natürlich wahnsinnig Geld verdient.
Das Geld war sprichwörtlich auf der Straße gelegen. Das führte dazu, dass zwischen 1946 und 1954 nach Angaben der Alliierten Hohen Kommission 6 Milliarden Zigaretten und 30.000 Tonnen Kaffee eingeschmuggelt und damit die Zölle und Verbrauchssteuern umgangen wurden, in einer Höhe von mehr als einer halben Milliarde D-Mark.
Auf der anderen Seite waren ja die wirtschaftlichen Verhältnisse damals sehr mies nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht? Die Leute waren also zum großen Teil arbeitslos und wenn sie Arbeit gehabt haben, dann haben sie wenig verdient. Und beim Schmuggeln von erst Zigaretten und dann von Rohkaffee, da war ja das Geld mehr oder weniger auf der Straße gelegen.
Die schlauen Schmuggler, sagt Alvin Kühnel, haben sich ihren Zuverdienst nicht anmerken lassen, sondern das Geld zum Beispiel in landwirtschaftliche Maschinen investiert, um ihren Ertrag zu erhöhen. Weniger schlaue Schmuggler haben hingegen im Wirtshaus mit ihrem Geld geprahlt, mit ihrem Erfolg angegeben und sich zum Beispiel große Motorräder gekauft. Kühnel hat das Buch zusammen mit dem Historiker Johannes Lang geschrieben, Leiter des Stadtarchivs von Bad Reichenhall.
Der Schmuggel fängt bald nach dem Zweiten Weltkrieg an. Also die Zeit des Schmuggels ist eigentlich in der Zeit von 1946 bis 1954. Weil man sagen muss, ja, die Hochblüte des Schmuggels, die war so, würde ich mal sagen, 47 bis 50 herum. Also gar nicht mal so lang. Aber für viele war das eine unglaublich spannende Zeit. Viele haben sich da eine goldene Nase verdient. Also großgemein gibt es bis heute ein Haus, das nannte man damals im Volksmund Villa Chesterfield. Und genau wusste, also der Eigentümer hat sich dieses Haus eigentlich nur auf der Grundlage der Einnahmen aus dem Schmuggel errichten können. Diese Schmuggelzeit, die fängt zunächst einmal mit dem Zigarettenschmuggel an. Das hat eigentlich eher einen banalen Grund. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die alte Währung nichts mehr wert. Also die alte Reichsmark nichts mehr wert. Und da diente dann die Zigarette gewissermaßen als eine Ersatzwährung. Der Vorteil war, man konnte die Zigaretten auseinanderbrechen, man konnte sie vierteln und so weiter und so fort. Und auf diese Art und Weise hat man wirklich eine klassische Ersatzwährung erhalten. Ne? Und mit denen ist also dann da so gehandelt worden. Und deswegen spielte in dieser frühen Zeit des Schmuggels zunächst einmal nur der Zigarettenschmuggler eine Rolle. Und der ist dann eigentlich abgelöst worden durch den Kaffeeschmuggel, nachdem nämlich die Währungsreform gekommen ist. Nachdem die deutsche Währungsreform gekommen ist, gab es keinen Grund mehr, also mit Ersatzwährungen da rumzuspielen. Also plötzlich hat man wieder eine solide, harte Währung und plötzlich waren also Zigaretten nichts mehr wert.
Der Kaffeeschmuggel löste den Zigarettenschmuggel fast reibungslos ab, weil der Kaffee in Deutschland um so viel mehr besteuert war als in Österreich. Während man damals zum Beispiel für ein Kilo Kaffee in Österreich 8 Mark bezahlte, zahlte man in Deutschland 48 Mark dafür, also um ein Vielfaches mehr.
Man muss gleich dazu sagen, also in der damaligen Zeit erfolgte der Schmuggel überwiegend von Österreich nach Deutschland. Es hat auch Schmuggel in die andere Richtung gegeben, aber das waren dann eher so Gebrauchsgegenstände und so weiter. Was zum Beispiel in Österreich offensichtlich eine Mangelware war, das waren Rasierklingen, interessanterweise. Also Rasierklingen sind in rauen Mengen von Deutschland nach Österreich geschmuggelt worden. Aber das klassische Schmuggelgut war, wie gesagt, zunächst die Zigarette und dann der Kaffee. Der Kaffee, wenn er geschmuggelt wurde, musste er roh sein, weil den Gebrannten, den hätte man sofort gerochen. Und nachdem also der Rohkaffee überall geschmuggelt wurde, also es gibt da so einen Ausdruck oder so einen Ausspruch von einem Zöllner, wenn also die Leute gewusst hätten, wo überall der Kaffee geschmuggelt worden ist, dann hätten sie ihn nicht getrunken. Und es gibt also da wirklich ganz, ganz nette Aufnahmen, also von Seiten der Zollbehörde, von beschlagnahmten beispielsweise Mänteln, die also extra so drapiert waren, dass also da überall so also in Seitenfächern und so weiter, die dann wieder zugenäht worden sind, also plötzlich ein paar Kilo Kaffee eben da drin gewesen sind. Also da waren überwiegend halt Mäntel und so weiter. Und da ist irgendwie so dem Erfindergeist sind da keine Grenzen gesetzt worden. Also man hat da eigentlich alles genutzt, was irgendwie denkbar gewesen ist.
Saalach und Salzach waren keine unüberwindbaren Hindernisse, wenn es galt, Zigaretten und Kaffee zu schmuggeln. Auch der Landweg war leicht zu begehen, bedingt durch das Gelände, vor allem im Raum Wals und Großgmain, wo es Schmugglerbanden Nacht für Nacht gelang, illegal über die sogenannte grüne Grenze zu gelangen.
Diese Syndikate haben tatsächlich international agiert. Also es hat dann sozusagen die Großabnehmer auf der deutschen Seite gegeben. Das Ganze ist dann in der Regel über V-Leute gelaufen, die teilweise die Auftraggeber gar nicht gekannt haben, aber die im Grunde genommen den Schmuggel dann organisiert haben. Genau, also da haben wir dieses internationale Schmuggelsyndikat und man sieht, wer da alles da beteiligt gewesen ist. Also die alliierten Besatzungsmächte hatten hier ihren Einfluss, die kommunistischen Staatsregierungen und dann ganz wichtig, die DP-Lager, die Displaced Persons. Und da hat es ja sowohl auf der österreichischen als auch auf der bayerischen Seite eben solche großen Lager gegeben.
Die DP-Lager waren große Sammelpunkte, wo die Ware eben hingekommen ist. Teilweise über Taxiunternehmen oder Fuhrunternehmen. Erst von den DP-Lagern wurde die Ware weiter in große Zentren, zum Beispiel nach München, gebracht. Allein in der Stadt Salzburg gab es 1946 19 solcher DP-Lager, schreiben Kühnel und Lang in ihrem Buch. In Großgmain gab es auch ein solches Quartier, in einer Pension, der Pension Greiner. Zahlreiche weitere auf der anderen Seite der Grenze. Sowohl in Österreich als auch in Bayern war die Polizei und den Zollorganen der Zugang zu diesen Lagern verboten. Eine eigene Lagerpolizei war dort tätig, strafbare Handlungen wurden von den amerikanischen Militärgerichten geahndet. De facto bedeutete dies fast eine Rechtsimmunität und eröffnete diverse Gelegenheiten zu illegalen oder vielleicht sogar kriminellen Betätigungen. In der Anfangszeit des Zigarettenschmuggels versuchten die Displaced Persons noch, ihre Schmuggelware selbst im Raum Großgmain und Bayerischgmain über die Grenze zu bringen. Das gestaltete sich jedoch wegen der fehlenden Ortskenntnisse als schwierig. Und so begannen Einheimische, die Zigaretten zu schmuggeln, die in dem Grenzgebiet bestens vertraut waren.
Diese Männer und Frauen und Kinder, die also in den Dörfern hier an der Grenze gearbeitet haben, die waren sich dessen wahrscheinlich gar nicht so wirklich bewusst, was das für ein Riesensystem gewesen ist, in dem sie da sozusagen ein kleines Rädchen gewesen sind. Und das war aber natürlich auch das Erfolgsrezept, dass man kaum jemanden gekannt hat. Ja, das ist alles sehr anonym über die Bühne gegangen und trotzdem hat jeder so sein Geld bekommen. Da. Und je diffiziler die ganze Angelegenheit wird, gerade wenn es dann, und das ist gewissermaßen so die heikle Situation, wenn die Ware über die Grenze gebracht werden muss, da sind dann relativ viele natürlich dann beteiligt. Und man muss sich also vorstellen, man sieht also hier so einen Schmuggelgang, so muss man sich das also vorstellen. Also die haben da eben so 60 Kilo Säcke auf den Schultern gehabt. Und dann hat man halt da geschaut, dass man irgendwo einen Grenzbach oder sonst was überwindet. Und wurde dann in der Regel eben abgedeckt durch Späher. Das waren dann Kinder, die dann da zum Einsatz gelangt sind, die dann auch entsprechend entlohnt worden sind, natürlich nur mit einem kleinen, verhältnismäßig kleinen Betrag. Aber für die Schmuggler, die also hier aktiv als Schmuggler tätig waren, war es weit lukrativer, als beispielsweise zur Arbeit zu gehen. Die meisten haben natürlich zusätzlich gearbeitet, damit man also hier ja, den Schein zumindest wahrt. Aber das Geld tatsächlich kam dann durch diese Schmuggelgänge dann rein.
Die Zollverwaltungen von Österreich und Deutschland waren anfangs weder personell noch aufgrund ihrer Ausstattung in der Lage, etwas gegen den Schmuggel auszurichten. Im Laufe der Zeit gab es sogar Schmuggler, die sich besonders erfolgreich anstellten und so zu sogenannten Schmugglerkönigen wurden. Kühnel und Lang schreiben in ihrem Buch, dass es auf beiden Seiten der Grenze besonders abenteuerlustigen und gewieften Männern gelungen war, durch den Schmuggel so viel Geld anzuhäufen, dass sie den Zigarettenschmuggel nicht mehr im Auftrag, sondern unabhängig unternehmen konnten. Die Monatsverdienste der Schmugglerkönige sollen in der Hochblüte des Bandenschmuggels bei mehr als 10.000 D-Mark gelegen sein. Der Übermut kannte offenbar keine Grenzen.
Man wusste ja sofort, wer sind die großen Schmugglerkönige. Die waren eigentlich sogar dem Zoll und der Polizei bekannt, aber denen konnte man nicht habhaft werden. Deswegen ja, haben sie die also auch provokant natürlich dann generiert. Und das muss also dann auch so vorgekommen sein, dass an einem beispielsweise Faschingsball, wo dann auch Schmuggler und sogar Zöllner dann anwesend waren, dann so ein Schmuggler sich also eine Zigarette mit einem 100-Mark-Schein angezündet hat. Ja, also man kann sich das so richtig gut vorstellen. Also eigentlich ein bisschen Wild-West-Stimmung, muss man sagen, in diesen paar Jahren hier in diesen Orten da an der Grenze. Und da war also insbesondere der Grenzraum hier, war also favorisiert, weil das sich hier im Gegensatz zu der Grenze, also die dann da hinter Freilassing beginnt, beginnt eigentlich schon hinter Mazzola, also hinter dem Walserberg, haben wir ja praktisch eine nasse Grenze. Also zuerst entlang der Saalach und dann entlang der Salzach. Und Schmuggelgänge da waren viel, viel gefährlicher und schwieriger, weil man irgendwie in der Nacht mit einem Boot rüber musste über den Fluss. Und hier war eben die Möglichkeit relativ einfach, über ja, entweder einfach eine Wiese oder einen Bachlauf oder sonst was, die Schmuggelware rüberzubringen. Das hatte auch den Grund, warum man also gerade dieses Gebiet hier favorisiert hat. Diese Säcke waren ja so schwer, dass man die nicht ewig schleppen konnte. Also man brauchte Schmuggelübergänge, wo ganz in der Nähe auf der einen Seite ein Auto stehen bleiben konnte und auf der anderen Seite auch ein stehen bleiben konnte. Das heißt, die entsprechende Infrastruktur ist eigentlich Voraussetzung für geeignete Schmuggelübergänge.
Deswegen waren die Hauptschmuggelrouten im Bereich Großgmain und Bayerischgmain. Aber wie wurde man eigentlich Schmuggler oder Schmugglerin?
Naja, also so wie halt dörfliche Gemeinschaft funktioniert üblicherweise. Also grundsätzlich ist mal ja, eine der Voraussetzungen, dass man sich für das interessiert, was in der Gemeinde so vonstatten geht. Und dass man eben Kontakte auch regelmäßig aufrechterhält. Und ich meine, das ist die berühmte Geschichte von der kennt jemanden, der wieder wen kennt und der kennt jemanden. Und auf diese Art und Weise, ja, das berühmte Vitamin B, das sich halt auch auf diesen kleinen dörflichen Strukturen dann vollzieht. Und üblicherweise wusste man natürlich, das ist der Schmugglerkönig, der macht sich die Hände normal nicht mehr selber dreckig, der organisiert nur noch, der braucht Leute, der braucht ständig Leute. Und weil natürlich etliche von diesen Leuten auch immer wieder mal im Gefängnis sitzen, weil sie ertappt worden sind oder dergleichen. Ne? Und auf diese Art und Weise ist ein ständiger Bedarf da für solche Leute. Ne? Und bei den Kindern ist es genau das Gleiche. Die wollen sich schon ein bisschen was verdienen. Dann ist natürlich so der Nervenkitzel, der also vor allem für die Kinder noch eine Rolle spielt. Ja, und dann braucht es beispielsweise auch einfach so Depots, wo die Sachen niedergelegt werden können. Die müssen sich aktiv nicht mal als Träger beteiligen, diese Leute, aber deren Immobilien sind also so ideal gelegen, dass man sagt, so, gibt es da in dem Haus vielleicht einen idealen Ort, wo man das Zeug unterbringen könne, doppelter Boden etc. Da hat man zum Beispiel eine Eigentümerin, Hauseigentümerin hat mir erzählt, als sie das Gebäude saniert haben, da haben sie also den Boden geöffnet und da sind also da große Stil, sind also da noch in den 1990er Jahren die Kaffeebohnen rumgelegen.
Der Schmuggel an sich fand üblicherweise in der Nacht statt. Deswegen richtete der Zoll irgendwann Nachtstreifen ein. Doch die Schmuggler wussten in der Regel sehr gut Bescheid über die Dienstpläne der Zollbeamten, weswegen auch davon auszugehen ist, dass es auch beim Zoll Maulwürfe gegeben haben muss, die durch den Verkauf von einem Dienstplan sich etwas dazu verdienen wollten.
Also auf diese Art und Weise sind dann diese Schmuggelgänge dann meistens erfolgreich über die Bühne gebracht worden. Und selbst wenn man mal erwischt worden ist, dann hat man sich meistens nur irgendwelche guten Ausreden einfallen lassen. Die war man also damals nie verlegen. Man ist ja damals in der Regel auch der Gerichtsbarkeit der Militärregierung überstellt worden, die jetzt ja so ganz normal, ja, also nach Schema F ein bestimmtes Strafmaß vorgesehen hatten. Dann ist man mal wieder für 3 Monate ins Gefängnis gegangen, hat aber gewusst, wenn ich wieder rauskomme, dann geht das wieder los. Dann kriegt man wieder das Geld, das man sich erhofft. Und man hat also irgendwie gewusst, wenn von 4 Schmugglergängen nur 2 erfolgreich sind, dann hat man also das alles schon herinnen. Ja. Also das Risiko, das war überschaubar. Ja. Das Risiko war überschaubar.
Kühnel und Lang gehen davon aus, dass auch die Zöllner beim Schmuggel ihre Finger mit im Spiel hatten.
Diese Kooperationen muss es gegeben haben. Also darauf deutet alles hin. Und da sind also auch einige natürlich verurteilt worden, als das dann rausgekommen ist. Klar, das waren wieder finanzielle Gründe natürlich. So hoch hat man die gar nicht entlohnen können, als dass sie also dann jetzt im Ansatz dann eben korrupt gewesen wären. Was natürlich nicht auf alle zutrifft, muss man gleich dazu sagen. Es hat auch ganz außergewöhnlich eifrige Zöllner gegeben. Also von einem wird beispielsweise erzählt, dass sich der also regelmäßig auf die Lauer gelegt hat. Ich habe damals mit einem ehemaligen Späher habe ich mich da unterhalten und der hat also gesagt, der sei also sogar im Bach gestanden, im Weißbach, und hätte sich also da so versteckt, und sei da stundenlang in dem Bach gewesen, um zu schauen, ob da nicht irgendwie ein Schmuggler vorbeikommt. Und der Zöllner, der hat Brachatz geheißen. Ja. Und ich glaube, wie nennt man das in der Rhetorik? Limmering, wenn 2 Buchstaben vertauscht werden. Also der hieß Brachatz und genannt wurde dann Bachratz. Ja. Also, passend zur Tätigkeit. Ja. Also wie gesagt, auch so Übereifrige hat es gegeben. Natürlich ist man davon ausgegangen von Seiten der Schmuggler, dass die so gut wie nie schießen. Ja. Also deswegen, man hat sich vor denen nicht wirklich gefürchtet. Die waren zwar bewaffnet, aber es ging so die Sage, die dürfen gar nicht schießen. Ja. Euch passiert eh nichts. Das Maximale, was euch passieren kann, ist, dass ihr mal einsitzt. Aber das stimmte eben nicht. Es hat tatsächlich diese tödlichen Zusammenstöße eben auch gegeben. Ja.
Einer dieser Zusammenstöße ereignete sich im Juni 1950 nahe Großgmain. Noch heute erinnert auf der Landesstraße zwischen der Gemeinde und dem Autobahnanschluss Wals ein kleines Gedenkkreuz an den Tod von Franz Surer. Das unauffällige Marterl steht am Straßenrand in der Nähe der Einfahrt zum Freilichtmuseum. 1950 hatten sich darum die Familie und Bekannte von Sura versammelt, um von ihm Abschied zu nehmen. Sura stammte aus Großgmain. In den Salzburger Nachrichten war am 23. Juni 1950 darüber zu lesen: In unserem Grenzort hat sich wieder ein tragischer Vorfall zugetragen. Am Mittwoch gegen 20 Uhr wurde auf der Gemeindestraße Salzburg-Großgmain, berühmt wegen ihres schlechten Zustandes, in der Nähe des Anwesens des Reiter-Heindl-Bauers das Personenauto S33086, Eigentümer, Gastwirt und Fleischhauer Franz U. in Großgmain, von 2 Zollbeamten angehalten. Die Haltzeichen wurden von den Insassen nicht beachtet. In voller Fahrt sauste das Auto weiter. Einer der Zollbeamten gab zuerst 2 Warnschüsse ab. Als das Auto etwas über 300 Schritte von den Zollbeamten entfernt war, wurde ein dritter Schuss abgefeuert. Das Projektil drang durch die rückwärtige Wand in das Wageninnere ein und traf den neben dem Fahrer sitzenden Maurergehilfen Franz S. am 2. September 1929 in Großgmain geboren und dort auch ansässig, in die Brust. S. war sofort tot. Seine Leiche wurde in die Präfektur des Landeskrankenhauses gebracht. Im Auto fanden die Zollbeamten 7 Säcke ungebrannten Kaffee, der vermutlich über die Grenze geschmuggelt werden sollte.
Franz Sura, wo sich also bis heute das Materl da an der Straße erhalten hat, eben an der Stelle, wo er offensichtlich erschossen worden ist. Und mir hat das damals eben noch einer erzählt, der das allerdings auch nur wieder seinerzeit eben erzählt bekommen hat, wie das Ganze passiert ist. Die sind auf dem Weg gewesen mit Schmuggelware von Salzburg nach Großgmain. Und offensichtlich hat der Zoll da Wind davon bekommen. Da haben sich also Zollbeamte da in der Nähe des heutigen Freilichtmuseums postiert und wollten den Wagen anhalten. Und die haben das gemerkt und sind also einfach da weiter gefahren, also an denen vorbei. Und einer der Zollbeamten muss also dann nachgeschossen haben, dem Auto nachgeschossen haben. Und tatsächlich hat also diese Kugel das Auto, die Rückwand des Autos durchschlagen, den Sitz des Autos durchschlagen. Das ist also dann, hat genau den Beifahrer dann getroffen. Ursprünglich wollte der Zöllner vielleicht sogar den Fahrer treffen. Allerdings, es handelt sich dabei um einen rechtsgesteuerten Wagen. Ja, das gab es damals in Österreich und Deutschland noch, rechtsgesteuerte Autos. Und auf diese Art und Weise hat er also den Beifahrer getroffen. Diese Beerdigung, die dann da in Großgmain erfolgt ist, das muss also wirklich eine Machtdemonstration des organisierten Schmuggels gewesen sein. Angeblich waren an dem Tag waren die Zollämter nicht besetzt. Man hat also den Leichengang mit dem Sarg demonstrativ runtergemacht, also von der Großgmainer Kirche runter zum Zollamt und hat dort einmal umgedreht. Hat also da noch eine Warnung den Zöllnern gegenüber ausgesprochen. Der durchlöcherte Wagen, das war ein Tatra, der stand also über Tage hinweg da in Großgmain, zur allgemeinen Erschütterung der Bevölkerung. Und dieser Zollbeamte, der ist dann auch umgehend versetzt worden, weil der hat natürlich Morddrohungen erhalten und so weiter und so fort. Ja. Und es muss also wirklich eine große Beerdigung gewesen sein, die wirklich zu einer Machtdemonstration des regionalen Schmuggels dann avancierte.
Die Ergebnisse ihrer Interviews mit den Schmugglern und Zollbeamten trugen Kühl und Lang zu einem Buch zusammen. In Großgmain hielten sie damals aber auch einen Vortrag zu dem Thema. Der Historiker Johannes Lang sagt aber auch, dass sie damals, das Buch erschien 2008, wohl die letzte Möglichkeit genutzt haben, mit Zeitzeugen zu sprechen. Viele der ehemaligen Schmuggler seien heute verstorben. Die Veranstaltung zu dem Thema in Großgmain besuchten jedoch noch viele von ihnen.
Und da ist mir dann so richtig bewusst geworden, was da für ein Echo von Seiten der Bevölkerung da gewesen ist. So nach dem Motto, endlich schreibt mir jemand unsere Geschichte. Ja. Weil, das war ein Vortrag, der fand damals vor ungefähr 15 oder knapp 20 Jahren statt. Und da lebten einfach noch sehr viele von denen, die im Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre sich da selber aktiv beteiligt haben. Und ich würde mal sagen, der Vortragsraum war zur Hälfte voll, entweder mit ehemaligen Schmugglern oder mit ehemaligen Zöllnern. Also beide Seiten waren dann da plötzlich, jeder in der Rente, jeder inzwischen gesetzt und bieder und brav, waren also da nebeneinander gesessen.
Bereits zu Beginn des Jahres 1950 hatten sowohl die Zigarettenindustrie als auch die Fachverbände der Kaffeeimporteure, Großhändler und Röster beim Bundesfinanzministerium in Bonn die Herabsetzung der Steuer für Zigaretten und Kaffee beantragt. Denn ihrer Ansicht nach stellten die überhöhten Steuersätze den Hauptgrund für den anhaltenden Schmuggel dar. Es sollte bis zum Jahr 1953 dauern, ehe Bewegung in die Angelegenheit kam. Anfang April brachten die Regierungsparteien in Deutschland einen Initiativgesetzesentwurf ein, der eine Senkung der Kaffeesteuer auf 3 D-Mark pro Kilogramm vorsah. Völlig vorbei war der Spuk aber noch nicht, denn im Dezember 1953 berichtete eine Münchner Tageszeitung unter der Überschrift »Der Kaffeeschmuggel lebt wieder auf«. Der Kaffeeschmuggel in Südostbayern, der seit der Senkung der Kaffeesteuer in der Bundesrepublik sich nicht mehr zu lohnen schien, ist in letzter Zeit wieder aufgelebt. Seine Organisatoren mussten sich allerdings umstellen, um auf ihre Rechnung zu kommen. Die frühere Beförderungsart mit Trägerkolonnen über die grüne Grenze und über die Salzach und Saalach wurden durch Transporte in raffiniert angelegten Verstecken an Kraftfahrzeugen ersetzt. Die Hohlräume unter den Sitzen, zwischen den Seitenwänden oder unter den Wagendächern haben immerhin ein Fassungsvermögen von durchschnittlich 2 bis 3 Zentnern. In einem Fall wurden sogar 7 Zentner Kaffee aus einem solchen Versteck geborgen. Da das Kilo Kaffee in der Bundesrepublik immer noch mit 3 D-Mark Steuer, 1 D-Mark 60 Zoll und einer Umsatzausgleichssteuer von rund 5 D-Mark belastet wird, ist die Rentabilität des Kaffeeschmuggels aus Österreich wieder gesichert. Die Verdienstmöglichkeiten der Pascha haben sich allerdings gegenüber früheren Jahren verringert. Das Kilo Kaffee wird jetzt von Ihnen in Bayern um 2 D-Mark billiger als die legale Handelsware verkauft, wobei Ihnen noch ein Reingewinn bleibt. Das bedeutet, bei einer einmaligen Autofahrt, bei der 2 bis 3 Zentner Schmuggelkaffee mitgeführt werden, immerhin einen Verdienst von 300 bis 400 D-Mark. Die früher ortsbekannten Pasche Könige in Bad Reichenhall, Freilassing, Laufen und Salzburg sind verschwunden. Das hat nicht zuletzt die Tätigkeit der erst im Oktober 1951 im Grenzgebiet eingerichteten Zweigstellen der Münchner Zollfahndung bewirkt. Dafür wird heute der Kaffeeschmuggel aus Österreich von Geschäftsleuten ferngesteuert, die in der Schweiz sitzen. Tatsächlich wirkte sich die Senkung der Kaffeesteuersätze auf die volkswirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland positiv aus, schreiben Lang und Kühnel in ihrem Buch. Der Kaffeeverbrauch hob sprunghaft an. Schon 1953 lag er um 47% über dem des Vorjahres. Man konnte also fast von einer Verdoppelung des Konsums sprechen, zumal der Verbrauch pro Kopf um fast 1 Pfund gestiegen war. Nachdem die Steuer auf Kaffee in Deutschland gesenkt wurde, ging der Schmuggel stark zurück. Teilweise kam es dann zu anderen Arten von Schmuggel, zum Beispiel von Branntwein oder Buntmetallen. Das lief noch einige Jahre. Die Großschmugglerbanden verlagerten sich nach Belgien oder in andere Länder. An der grünen Grenze zwischen Bayerisch-Gmain und Groß-Gmain war Ruhe eingekehrt. Das in Westdeutschland einsetzende Wirtschaftswunder sorgte für eine Vollbeschäftigung. Oder, wie Lang und Kühnel es in ihrem Buch schreiben, aus ehemaligen Zigaretten- und Kaffeeschmugglern wurden wieder brave Bürger, die ihren Lebensunterhalt nunmehr auf ehrliche Art und Weise verdienten. Das war die 10. Folge des Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. In 2 Wochen nimmt Sie meine Kollegin Simona Pinnwinkler mit in das Jahr 1816, in das Jahr ohne Sommer. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe? Dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.